Ab Kapitel 7 hier im ersten Korintherbrief wird der Paulus jetzt Fragen beantworten, die die Korinther ihm gestellt haben in einem Brief. Haben ihm geschrieben, haben ihm verschiedene Fragen gestellt, die ihnen am Herzen lagen. Das heißt hier im Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also sie hatten einen Brief geschrieben, wo sie Fragen hatten. Neben dem ersten Abschnitt hier in Kapitel 7 wird es weiter um dasselbe Thema gehen, über das wir letztes Mal gesprochen haben, das Thema Nummer 1, nämlich Sex. Im letzten Abschnitt vom Kapitel 6 hat der Paulus die Korinther vor sexueller Sünde gewarnt, vor Unzucht, sprich Sex außerhalb von Gottes Rahmen der Ehe. Und in Korinth wie heute war das normal, war kulturell akzeptiert, war weit verbreitet und da gab es große Versuchungen in dieser Stadt, in denen die Korinther gelebt haben. Und im Vers 18 hier im Kapitel 6 hat der Paulus gesagt, flieht der Unzucht, flieht sexueller Sünde. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, warum wir das vermeiden sollen. Nämlich, dass es erstens zerstörerisch ist. Es zerstört deine Bindungsfähigkeit und diese Fähigkeit, Einheit und Intimität mit deinem Ehepartner oder dem zukünftigen Ehepartner zu erfahren. Du wirst seelisch zu einer ärmeren Person. Zwei Menschen, die Sex außerhalb der Ehe haben, die berauben sich und zerstören sich selbst und einander. Und natürlich, sie belasten ihre Ehe, wenn sie verheiratet sind, aber auch ihre zukünftige Ehe, wenn sie noch nicht verheiratet sind. Und die Statistiken belegen das. Wir haben das letzte Woche angesehen. Zweiter Grund war, dass wir uns nicht von Lust und Sünde beherrschen lassen wollen und versklaven lassen wollen. Das war der zweite Grund, den der Paulus hier angeführt hat. Dritter Grund war, es beeinträchtigt uns als den ganzen Leib Christi. Wir sündigen nie allein. Und der vierte Grund, wahrscheinlich der wichtigste, Paulus hat gesagt, du bringst Jesus, der durch den Heiligen Geist in dir wohnt, mit in die sündige Situation hinein. Und das wollen wir natürlich nicht tun, als seine Nachfolger. Heute werden wir das Gegenstück zu dem sehen, was wir letztes Mal besprochen haben. Heute wird Paulus oder Gott durch Paulus zu uns über Sex in der Ehe sprechen. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn wir heute offen darüber reden. Bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, weil der Paulus ziemlich offen drüber redet. Und wir gehen Vers für Vers durch die Bibel, also werden wir auch dieses Thema behandeln. Gott ist gegen sexuelle Sünde, weil es verletzt, weil es zerstört. Aber Gott ist nicht gegen Sex. Ganz im Gegenteil. In der Ehe ermutigt Gott sexuelle Beziehung. Und mit wenigen Ausnahmen sagt er, es ist falsch und Sünde eigentlich, keine Beziehung zu pflegen. Sex ist Gottes Geschenk an den Ehemann und die Ehefrau, sodass sie tiefe emotionale Einheit erfahren können und ihre Beziehung wird gestärkt dadurch. Außerhalb der Ehebeziehung zerstört Sex und beraubt, macht den Menschen ärmer, aber in der Ehe bereichert Sexualität die Partner, es stärkt die Einheit, stärkt die Intimität zwischen den beiden Personen. Also Sex ist was Schönes und was Gutes, ja sogar eine Pflicht in Gottes Rahmen in der Ehe. Gott ist nicht leibfeindlich. Gott hat uns so geschaffen, als Männer, als Frauen, als sexuelle Wesen. Und das ist gut so, das ist richtig so. Sex ist an sich nichts Unheiliges oder nichts Ungeistliches. Es kommt nur auf den richtigen Rahmen an. Ist wie beim Feuer. Feuer kann Häuser niederbrennen, kann den ganzen Wald zerstören. Aber im Kachelofen drin, im richtigen Rahmen, da wärmt es uns und erfreut uns Menschen. Und genauso ist es mit Sex. Außerhalb der Ehe ist es unheilig und zerstörerisch und Sünde. Mit allen geistigen, emotionalen, manchmal sogar körperlichen Konsequenzen. Aber in der Ehe zwischen Mann und Frau, muss man heute schon dazu sagen, in diesem Rahmen ist es heilig und ist es gut und ist es gesegnet und ist es wirklich ermutigt von Gott. Ich würde sagen, es ist genauso heilig, genauso geistlich wie Abendmahl zu feiern in der Gemeinde oder den Herrn anzubeten oder sogar ein Predigtdienst. Und für manche Christen mag so eine Aussage schockierend sein. Aber der Grund ist, dass wir allzu oft von einem falschen griechischen Denken geprägt sind. Dualismus, wo wir unterscheiden zwischen geistlich und säkulär. Ich habe da eine Abbildung, mach die vielleicht mal rein, Nina. Das ist so die griechische Weltanschauung, die ihr hier seht. Wird unterschieden in zwei Bereiche unseres Lebens. Da gibt es einen höheren Bereich und einen niedrigen. Der höhere, das sind die geistlichen Dinge, diese Dinge, die irgendwie mit Gott zu tun haben, Himmel, ewigen Dingen. Und dann gibt es eine scharfe Trennung und drunter, das ist die säkuläre Ebene. Das sind diese Dinge, die so unser physisches Leben betreffen, diese vergänglichen, wandelbaren Dinge. Die niedrige Ebene. So als Christen im christlichen Kontext sind oben auf der geistlichen Ebene, das sind diese Dinge wie in die Gemeinde gehen und mein Dienst in der Gemeinde und wenn wir gemeinsam die Bibel studieren und den Herrn anbeten und evangelisieren, das sind Dinge, die wirklich wichtig sind und die sind geistlich und die sind höherwertig. Das ist, worum es im Leben wirklich geht. Aber dann diese anderen Dinge, der Alltag und meine Arbeit, der ich nachgehe oder wenn ich den Haushalt führe oder mich um die Kinder kümmere, wenn ich Mutter bin daheim, das ist wirklich minderwertig. Das ist irgendwie so ein notwendiges Übel, um zu überleben. Wir müssen ja schaffen gehen, weil sonst verhungern wir. Aber eigentlich, Mann, wenn wir nur ständig den Herrn anbeten könnten und Bibel studieren könnten und in der Gemeinde sein könnten, ich meine, das wäre es wirklich. Das wäre wirklich geistlich. Das andere ist so irgendwie notwendig, aber es ist minderwertig. Und es hat nicht so einen richtigen Wert im Leben, nicht keinen Wert an sich. Und auch diese Dinge wie Kunst oder Musik, Sport und eben auch Sexualität, Politik wäre auch so ein beliebter Bereich. Das sind alles Dinge, die so weltlich sind. Die haben so einen Hauch von Unheiligkeit und Ungeistlichkeit. Nach diesem Weltbild, was dann nicht das biblische Weltbild ist, sondern wirklich vom griechischen Denken herkommt. Wenn wir jetzt gerade über Sex reden, Sexualität wäre eben vor allem dazu da, um Kinder zu zeugen. Na, wir müssen ja Gottes Auftrag gehorsam sein und erfüllen, seid fruchtbar und vermehret euch. Und ja, das ist eine Funktion von Sexualität, Nachkommen zu zeugen. Vielleicht ist es auch noch dazu da, um Versuchungen zu vermeiden, mit meinem Ehemann oder mit meiner Ehefrau zu schlafen, einfach weil es uns Spaß macht oder weil ich ihm oder ihr eine Freude machen will oder vielleicht sogar kreativ zu sein in der sexuellen Gemeinschaft und drüber zu kommunizieren, was uns Freude macht. Oh, das ist schon eine ziemlich weltliche Einstellung. Das ist schon ziemlich ungeistlich. Ich meine, die wahrhaft Geistlichen, das sind die, die verzichten können. Die wahren Glaubenshelden, das sind die, die ehelos leben können und zölibatär leben. Die sind wirklich geistlich. Genauso wie die, die in ihrem Beruf voll aufgehen und erfolgreich sind, das sind eigentlich die, die so ein bisschen ungeistlich sind. Und die, die eigentlich nur das Nötigste arbeiten in der Welt, um den Rest ihrer Zeit im geistlichen Dienst verbringen zu können oder vielleicht sogar im vollzeitlichen geistlichen Dienst, das sind die Geistlichen. Das sind die wirklich Heiligen. Und das ist eine Einstellung, die sehr weit verbreitet ist unter Christen. Vor allem unter solchen, die pietistisch, evangelikal geprägt sind. Aber ich möchte heute sagen, diese Einstellung ist falsch. Und ist nicht geistlich, ist nicht biblisch. Das Neue Testament kennt keine solche Trennung. Keine Trennung zwischen geistlich und säkulär, zwischen Bereichen in unserem Leben, die höherwertig sind und andere, die irgendwie ungeistlich sind oder minderwertig sind. Das gibt es im Neuen Testament nicht. Im Kolosserbrief, im Kapitel 3, im Vers 17, sagt uns der Herr, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und gerade in Bezug auf Arbeit, im Vers 23, im selben Kapitel heißt es, was ihr auch tut, arbeitet dem Herrn von Herzen und nicht den Menschen. Was heißt das? Das heißt, für uns Christen gibt es nichts Ungeistliches. Und es gibt nichts Unheiliges, außer Sünde natürlich. Aber nicht diese Zweiteilung unseres Lebens. Unser Alltag, unser Beruf ist eine Berufung, biblisch gesehen. Und Arbeit, Kunst, das Familienleben, auch Sexualität, das kann alles Gottesdienst sein. Das kann alles Anbetung Gottes sein, wenn wir es mit der richtigen Motivation tun und in Übereinstimmung mit Gottes Plan. Und Gott wird mich dafür genauso belohnen, wie für die, unter Anführungszeichen, geistlichen Dienste, die ich tue. Unser Leben ist nicht zerteilt. Wir Christen, wir leben unser ganzes Leben unter der Herrschaft Gottes, unter der Herrschaft seines Heiligen Geistes. Und alles, was ich mit Gott tue und alles, was ich für Gott tue, das ist heilig und das ist geistlich. Francis Schaeffer, einer dieser großen christlichen Denker, er hat gesagt, wahre Geistlichkeit umfasst nicht nur alle Lebensbereiche, sondern betrachtet sie auch alle als gleichwertig. In diesem Sinne gibt es im gelebten Alltag nichts, was nicht geistlich sein könnte. Und das ist das christliche Weltbild. Wenn du vielleicht die zweite Grafik hier gerade aufmachst. So sieht das christliche Weltbild aus. Sind alle Bereiche unseres Lebens sind auf derselben Ebene. Oder in dem Fall sind sie untereinander angeordnet. Mein Leben in der kirchlichen Gemeinschaft, in der Gemeinde oder Schule, Berufsleben, auch Familienleben, zu Hause, Dinge wie Kunst, Sport, Geschäft, eben auch Sexualität. Da gibt es keine Trennung zwischen geistlich oder ungeistlich, zwischen höher oder tiefer. Das ist alles auf derselben Ebene. Das, was den Unterschied macht, der entscheidende Faktor, ist nicht, dass etwas in sich höher ist oder in sich minderwertig ist, sondern ob es in Übereinstimmung oder in Widerspruch ist zu Gottes Willen. Also wenn wir über Sexualität sprechen, Sex ist in sich selbst von Gott geschaffen. Es kann Sünde sein, oder es ist Sünde, sollte ich sagen, und es ist zerstörerisch, wenn es außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau stattfindet, außerhalb von Gottes Rahmen. Aber in der Ehe ist es Gottes Plan. Und da ist Sexualität heilig und rein und gesegnet und es ist ein geistlicher Dienst, würde ich sagen. Und du kannst dir, sagen wir mal ganz radikal, du kannst dir Schätze im Himmel sammeln, wenn du dich deinem Partner in dieser Art und Weise hingibst und ihm dienst, ihn sexuell befriedigst. Da ist absolut nichts Ungeistliches, da ist nichts Unheiliges dran. Dieses Denken muss aus in christlichen Köpfen raus. Im Gegenteil, es ist wichtig für eine Ehebeziehung. Es baut geistliche, emotionale, leibliche Einheit, es befestigt die Beziehung, es bereichert den Partner. Und es ist sogar Sünde, wenn du es dem Ehepartner verwehrst, mit einigen Ausnahmen, die wir später noch sehen werden. Also es ist weder heilig noch unheilig. Es ist weder heilig, keinen Sex zu haben, noch ist es heilig, Sex zu haben. Ob es gut ist oder ob es schlecht ist, es kommt einzig und allein auf den Rahmen drauf an. Ist es in Gottes Rahmen? Ist es in seinem Plan, nach seinem Willen oder ist es gegen Gottes Rahmen? Gegen Gottes Plan. Okay, dankeschön, Nina. Es ist wichtig, dass wir diese Unterschiede verstehen. Wirklich christliches Weltbild verstehen. Also mit dieser kurzen Einleitung schauen wir uns den ersten Vers an. Gehen wir in unseren Text heute Morgen. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es für einen Menschen, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, das heißt zölibatär zu leben. Also wir kennen nicht genau die Frage, die die Korinther dem Paulus gestellt haben. Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben ihn gefragt, ist es okay, Single zu bleiben? Und vor allem in der jüdischen Kultur, aber auch in anderen antiken Kulturen, war es nicht cool, Single zu sein. Es war gesellschaftlich erwartet, dass du heiratest. Manche Rabbis sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, es ist Sünde, wenn du nicht heiratest? Weil der Herr hat uns aufgetragen, fruchtbar zu sein und uns zu vermehren. Diese Argumentation. Sokrates, griechischer Philosoph, hat gesagt, heirate auf jeden Fall. Wenn du eine gute Frau findest, wirst du glücklich werden. Wenn du eine schlechte Frau findest, dann wirst du Philosoph. Hat er wirklich gesagt. Also die Frage hätte sein können, Paulus, ist es okay, Single zu bleiben? Ist es okay, zu libertär zu leben, wenn ich dazu fähig bin und wenn ich glaube, dass Gott mich dazu beruft? Oder vielleicht war es so, dass die Korinther die sexuelle Sünde um sich herum gesehen haben, in ihrer perversen Stadt, in ihrer perversen Kultur mit all ihren negativen Konsequenzen. Und vielleicht hatten sie dieses dualistische Denken, wovon wir gerade gesprochen haben, dieses griechische Denken. So das, naja, geistig und säkulär und Sex, das ist wirklich eigentlich etwas, was nicht ganz so heilig ist. Und vielleicht war ihre Frage mehr, sollten wir Christen nicht versuchen, ehelos und zölibatär zu leben? Vielleicht sogar die Ehepaare. Wäre es nicht geistlicher, keinen Sex zu haben, ohne Sex auszukommen? Vielleicht haben sie das gefragt. Ich persönlich glaube, wahrscheinlich ist das sogar wahrscheinlicher, wenn wir uns die Kultur ansehen von den Korinthern. Und was ist die Antwort des Paulus? Er sagt, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Wenn du die Gabe dazu hast, als Single leben kannst, hey, dann ist es was Großartiges. Paulus war unverheiratet. Und er sagt uns hier im Vers 7, ich wünschte, alle wären so wie ich. Weil seine Argumentation ist, du hast so eine viel größere Freiheit als Single dem Herrn zu dienen. Und auch das müssen wir richtig verstehen wieder. Ich will damit nicht sagen, dass es kein Dienst ist, deinem Ehemann oder deiner Ehefrau oder deiner Familie zu dienen. Das ist genauso geistlicher Dienst und Dienst für den Herrn. Aber der Paulus war Missionar. Der Paulus war Evangelist, der Paulus war Gemeindegründer. Und sein Herz war es, das gute Nachricht weiterzutragen in die ganze Welt. Und sein Argument ist, als Single bist du so viel freier, bist du so viel flexibler in deinem Leben. Wenn der Herr zu dir sagt, geh, dann gehst du einfach. Du musst dir nicht Sorgen machen um eine Frau oder einen Ehemann, ob die da mit kann oder nicht, musst du nicht Sorgen machen um Familie, wie du die ernähren wirst oder nicht. Nee, du kannst ohne Ablenkung in der Gemeinde oder auf dem Missionsfeld aktiv sein. Und es ist eine Ermutigung für die Singles von uns heute Morgen. Ihr Singles, unser Single-Sein, das ist nicht etwas, was wir beweinen sollen oder betrauern sollen, sondern es ist etwas, was wir feiern sollen und was wir nutzen sollten. Die meisten von uns werden irgendwann mal heiraten. Für die meisten von uns ist unser Single-Dasein nicht für immer. Es gibt wenige, die diese Berufung haben. Aber für die meisten von uns ist es eine besondere Zeit in unserem Leben, wo wir einfach ungebunden sind. Wo wir in ganz besonderer Art und Weise verfügbar sein können für den Herrn. Wo wir viel mehr Zeit zur Verfügung haben als die, die verheiratet sind, besonders die, die Eltern sind. Wir haben viel mehr Zeit, die Bibel zu studieren, den Herrn besser kennenzulernen, Missionseinsätze mitzumachen, Outreaches mitzumachen, vielleicht so Events wie die Jesus Night mitzuorganisieren oder auf das Camp mitzufahren als Betreuer, Zeit zu helfen und zu dienen in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde vielleicht soziale Dienste zu übernehmen. Ihr Singles, wir werden nie wieder so viel Zeit haben in unserem Leben für diese Dinge wie jetzt. Die verheiratet sind, die Familie haben, können das bestätigen. Wir haben jetzt Zeit für Dinge, zu denen wir später nie wiederkommen. Also wenn der Herr dir aufs Herz legt, ihn besser kennenzulernen, die Bibel zu studieren, vielleicht Ausbildung zu machen in die Richtung, ist jetzt die Zeit. Und jetzt ist die Zeit, wo wir ihm dienen können, ohne wirklich viele Hindernisse. Wenn der Herr was aufs Herz legt, ich mag es einfach, ich muss nicht lange fragen. Also Also ihr Singles, lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Lasst uns diese Zeit nicht verschwenden. Lasst uns halt diese Einstellung haben, oh, mein Leben geht erst los, wenn ich verheiratet bin. Leider Gottes, viele Christen haben diese Einstellung. Nein, jetzt ist die Zeit, dem Herrn voll und ohne Ablenkung zu dienen. Jetzt ist die Zeit, radikale Glaubensschritte zu wagen. Ich bin in einem gewissen Sinn so froh, dass ich nicht verheiratet war, als ich den Glaubensschritt gemacht habe, hier nach Deutschland rauszukommen. Wirklich ohne irgendwelche finanzielle Sicherheit und ohne wirklich zu wissen, wie es funktionieren soll. Es ist ja so viel schwieriger gewesen mit Familie dabei. Ich bewundere die Leute. Keith und seine Familie in Darmstadt mit 4 Kindern. Lieber Mann. Ganz andere Verantwortung. Also wir haben so viel mehr Freiheit. Lasst uns die nutzen. Wirklich auch aktiv zu sein für den Herrn und für sein Reich. Singles, wir wollen nicht eines Tages zurückschauen auf diese besondere Zeit in unserem Leben und sagen, Mann, ich habe diese Gelegenheit verschwendet. Ich habe diese Zeit irgendwie versäumt und na, wenn wir mal heiraten, wollen wir sagen, hey, es war eine tolle Zeit, es war eine fruchtbare Zeit, ich habe die wirklich genutzt für den Herrn und jetzt kommt ein anderer toller Abschnitt in meinem Leben. Und auch da möchte ich total treu sein und es nutzen und voll auskosten, was der Herr jetzt für mich hat. Aber ich möchte nicht mal zurückschauen auf mein Single-Leben und sagen, ach, ich habe nur getrauert und wirklich die Zeit verschwendet, diese einmalige Gelegenheit, die der Herr mir geschenkt hat. Wir Menschen, wir haben diese komische Tendenz, dass wir immer genau mit dem unzufrieden sind, was wir haben gerade. Und dabei versäumen wir das und verschwenden wir das Gute, was Gott uns jetzt gerade gibt. Also Singles, ich möchte euch ermutigen, eine Vision zu haben für euren derzeitigen Stand und aktiv zu sein für den Herrn, die Zeit wirklich zu nutzen. Und wenn du keinen Wunsch hast zu heiraten und dem Herrn als Single dienen willst, wenn du kein Problem damit hast, zölibatär zu leben, dann preis dem Herrn. Das ist eine gute Sache. Vielleicht bist du einer der wenigen, der diesen Ruf hat, zum Single sein. Es ist nichts Minderwertigeres, als verheiratet zu sein, als Single zu leben. Es ist eine großartige Berufung. Paulus sagt, ich wünschte, alle wären so wie ich. Es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber, sagt der Paulus gleich darauf, es ist eine besondere Gnadengabe, das Leben zölibatär zu leben. Es ist eine besondere Berufung. Und für die meisten von uns wird wahrscheinlich die Ehe die Berufung sein. Aber, sagt Paulus, um der Unzucht willen, habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Alternative zum enthaltsamen Leben als Single ist nicht Unzucht, ist nicht sexuelle Sünde, Sex außerhalb der Ehe, sondern ist zu heiraten, ist die Ehe. Bundesbeziehung, in der ein Mann und eine Frau, die beide Gott lieben und die Jesus untergeordnet sind, sich für ein Leben lang der anderen Person hingeben, in einer treuen, exklusiven Liebesbeziehung. Das ist der einzige Platz, wo Sexualität, wo wir es ausleben können und wo es gut ist und wo es heil ist, das zu tun. Also, wenn dir es schwerfällt, enthaltsam zu leben, dann bet, dass der Herr dir einen Mann oder eine Frau bringt, die Jesus liebt. Ein Partner, mit dem du gemeinsam dem Herrn dienen kannst. Und halt dich von Versuchungen fern, soweit es geht in unserer Gesellschaft, solange du wartest. Richtig auf den Herrn aus. Und sei aktiv für den Herrn. Das ist der beste Weg, wirklich Versuchungen zu vermeiden. Wirklich, ehrlich gesagt, der einzige Weg, den ich kenne, ist beschäftigt zu sein für den Herrn, aktiv zu sein. Wenn wir zu lange rumsitzen und die Gedanken spielen lassen, dann kriegen wir Probleme. Also lass uns die Zeit nutzen. Vers 3. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Spricht hier über Sex. Ich denke, ihr habt das mitbekommen. Als verheiratete Person ist es deine moralische Pflicht vor Gott, die sexuellen Bedürfnisse deines Ehepartners zu befriedigen. Er oder sie hat versprochen, sich auf dich allein zu beschränken. Du bist der einzige Mensch, der das tun kann und der das tun darf. Also die Frage hier ist nicht, wie groß dein sexuelles Verlangen ist oder ob du mit weniger auskommen würdest als dein Partner. Nicht mal, ob du willst oder nicht oder ob du dich danach fühlst oder nicht. Das ist nicht die Frage hier. Du hast eine Verantwortung vor Gott für deinen Partner. Du hörst nicht länger dir selbst. Erstens gehören wir Gott. Er hat uns erkauft mit einem teuren Preis. Und dann zweitens, du gehörst deinem Partner. Du hast dich deinem Partner versprochen. Ehe hat nichts mit Selbstbefriedigung und nichts mit Egoismus zu tun, sondern es geht um einen Dienst an deinem Partner. Um Selbstaufgabe, um des anderen Willen. Es geht darum, den Partner höher zu achten als mich selbst. Und das gilt auch in diesem sexuellen Bereich. Und es umfasst natürlich viel mehr als nur den physischen Akt. Es geht auch darum, die emotionalen Bedürfnisse des Partners, Bedürfnis nach Zärtlichkeit, Kommunikation und so weiter. Es geht nicht nur um einen quantitativen Aspekt hier. Ob wir es 2x pro Woche oder 10x pro Woche tun, darum geht es nicht. Sondern am sexuellen Akt, haben letzte Woche drüber gesprochen, ist der ganze Mensch beteiligt mit seiner ganzen Persönlichkeit. Jemand hat mal gesagt, Sex beginnt in der Küche. Dass du hilfst beim Abwaschen. Diese Beziehung, diese Atmosphäre schaffst. Also nicht nur eine Verantwortung, es zu tun, sondern auch die Atmosphäre zu schaffen, die den Partner wirklich befriedigt und erfüllt. Das Prinzip hier ist im Vers 4. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso auch verfügt der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. So wie ich das lese, heißt das, jedes Mal, wenn dein Partner ein Bedürfnis hat oder Wunsch nach sexueller Gemeinschaft, solltest du gewillt sein, das zu erfüllen, mit allem, was dazugehört. Also such keine Ausreden, so dieses sprichwörtliche Kopfweh, wenn es halt echt ist. Sondern dien deinem Partner als dem Herrn. Bedürfnisse deines Partners bestimmen dein Verhalten, nicht die eigenen Bedürfnisse. Das ist das Prinzip, was wir hier sehen. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Wenn ein Partner krank ist oder hochschwanger ist oder eine Operation hatte, was immer, wo das nicht möglich ist. Und wirklich, wenn du deinen Partner liebst, dann wirst du es dann auch nicht verlangen. Selbstbeherrschung ist Teil davon, den anderen höher zu achten als sich selbst. Aber das Prinzip hier, natürlich nicht nur für den Bereich Sexualität, sondern für jeden Bereich unseres Lebens, aber auch für diesen Bereich, das Prinzip ist, jeder gehört dem anderen und ist auf das Wohl und auf das Beste des anderen bedacht. Darum geht's hier. Vers 5. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Und es gibt viel Ungehorsam, es gibt viel Sünde in diesem Bereich. Hier sehen wir, dass Gott nicht gegen Sex ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Gott wird hier sagen, es gibt viel zu wenig Sex, wo er notwendig wäre. Und viele Ehen leiden darunter. Es ist ein Mangel an emotionaler Einheit, an Zuneigung. Und oft ist da Bitterkeit deswegen, weil sich ein Partner dem anderen sexuell entzieht. Entzieht euch einander nicht. Gott hat das nicht erlaubt. Sex sollte nie als Druckmittel eingesetzt werden oder manipulativ oder als Waffe gebraucht werden. Das hat keinen Platz in der christlichen Ehe. Und das ist was sehr zerstörerisch ist und was sehr verletzend ist. Sexentzug, sagt der Paulus, oder Gott durch Paulus, hier soll nur in Übereinstimmung geschehen, weil ihr gemeinsam beten und fasten wollt und den Herrn ohne Ablenkung suchen wollt. In Übereinstimmung. Es geht nicht, dass du sagst, ach Schatz, ich werde jetzt eine Woche lang beten und den Herrn suchen, also sorry, kein Sex die nächste Woche. Nee, das ist keine Option. Herr wird uns sagen, nur in Übereinstimmung. Und er sagt hier nur für eine Zeit lang. Zum Gebet. Der Luther übersetzt zum Fasten und Gebet. Das heißt nicht allzu lange. Wie lange kann man fasten? Arzt hat seinen Patienten gefragt, und wie steht es mit Ihrem Sexualleben? Haben Sie regelmäßig Sex? Antwort des Patienten, ja, sehr regelmäßig. Immer am 29. Februar. Das ist wahrscheinlich zu wenig für die meisten. Ein bisschen zu lange. Also, nur in Übereinstimmung und nur für eine Zeit lang. Entzieht euch nicht zu lange. Er sagt hier, damit Satan euch nicht versuche. Also nie so lange, dass es eine Versuchung darstellt. Und es kann eine Versuchung sein. Ihr Männer, ihr Frauen, wenn ihr euch dem Partner entzieht, könnt ihr ihm Versuchungen aussetzen. Das ist Tatsache. Vor allem viele Männer sind deswegen in Ehebruch gefallen, weil ihre Frauen sich ihnen unrechtmäßig entzogen haben. Und das rechtfertigt natürlich nicht die Sünde dieser Männer. Aber auch die Frauen sind mitverantwortlich. Auch sie haben gesündigt gegen ihre Männer. Und die Männer sind im Allgemeinen die Schwächeren in diesem Bereich. Vers 6. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Also Paulus gebietet hier nicht zu heiraten. Von der er gesprochen hat, er sagt, das ist ein Zugeständnis. Gebietet nicht zu heiraten. Es ist falsch. Es ist Gesetzlichkeit, wenn wir Gebote aufstellen in diesem Bereich und sagen, du musst heiraten oder du darfst nicht heiraten. Oder wenn es vielleicht sogar noch mit irgendeiner besonderen Berufung verbunden wird, so wie die katholische Kirche das getan hat. Wenn du Priester sein willst, dann musst du ehelos leben. Ja, wer sagt das, dass der einen Ruf in den Dienst hat, gleichzeitig eine Berufung hat zur Ehelosigkeit? Wirklich, die armen Menschen, ist viel Leid deswegen und die Kirche hat auch viele Probleme. Die katholische Kirche, muss ich sagen, viele Probleme deswegen, ist nicht biblisch. Es gibt keine Berufung in der Bibel, die nur Unverheiratete tun können oder die nur Verheirateten vorbehalten sind. Es ist unbiblisch, das zu tun. Es ist weder das eine heiliger als das andere, noch umgekehrt. Alle Apostel waren verheiratet, außer der Paulus. Und Paulus war wahrscheinlich früher mal verheiratet. Es war üblich in der Kultur zu heiraten. Und wir wissen, dass Paulus, aus der Apostelgeschichte wissen wir das, wo sie Stephanus gesteinigt haben. Da heißt es, dass der Paulus zugestimmt hat, das zu tun. Paulus war Mitglied des Hohen Rates. Und Voraussetzung dafür war, dass du verheiratet warst. Also Paulus war höchstwahrscheinlich mal verheiratet. Und seine Frau war entweder verstorben, dass der Paulus Witwer war, oder sie hat ihn verlassen, als er sich bekehrt hat, weil er Jesus nachgefolgt ist. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, es gab Apostel, die verheiratet waren, und es gab Apostel, die Single waren. Also wenn du Apostel sein konntest als Verheirateter und das Amt ausüben konntest und den Dienst ausüben konntest als Single, dann gilt das auch für alle anderen Dienste. Im 1. Timotheus im Kapitel 4 heißt es, dass zu verbieten, zu heiraten, ist eine Lehre von Dämonen. Es ist eine gesetzliche Ehrlehre. Es ist nicht biblisch. Wir sollen in diesem Bereich keine Gesetzlichkeit aufstellen, keine falschen Regeln, Leute in irgendwas reinzwängen, was nicht ihre Berufung ist, was nicht ihre Gnadengabe ist. Und wir müssen dieses Denken loswerden, dass eines heiliger wäre als das andere. Das ist völliger Schwachsinn. Es ist eine Berufung, beides. Und es ist beides heilig vor Gott, wenn wir es für ihn so leben. Vers 7. Ich wünschte aber, alle Menschen wären wie ich, nämlich unverheiratet, Single. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Das ist eine Gnadengabe. Charisma, das Wort. Dasselbe Wort, wie wenn, was der Paulus verwendet, wenn er im Kapitel 12 und die folgenden über geistliche Gnadengaben spricht. Das ist eine Gnadengabe. Es ist ein Geschenk. Wenn du die Fähigkeit hast zum Zölibat, als Single zu leben, wenn Gott dir irgendwo dieses Verlangen wegnimmt nach ehelicher Gemeinschaft und Erfüllung schenkt in ihm allein, hin am Preis im Herrn, das ist eine Gnadengabe. Das ist ein Geschenk von Gott. Aber auch der Ruf zur Ehe, das ist ein Geschenk Gottes und auch das ist gut und heilig und gesegnet. In den Sprüchen im Kapitel 18, im Vers 22 heißt es, wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt, von dem Herrn. Also egal in welchem Stand du heute bist, du bist beschenkt. Wenn du verheiratet bist heute Morgen, dann schau deinen Mann, schau deine Frau an und sag, ja, danke. Das ist Gottes Geschenk an dich. Sag nicht, ah, danke. Nein, danke, es ist ein Segen. Es ist ein Geschenk, du bist gesegnet heute Morgen, wenn du einen Ehepartner hast. Vor allem, wenn du einen hast, der Jesus liebt. Und wenn du Single bist, dann kannst du sagen, Herr, danke, dass du da bist. Und Herr, danke, dass du mir Kraft schenkst, mich reinzuhalten. Und Herr, danke, dass du mir diese Zeit schenkst, allein für dich da zu sein und voll für dich aktiv zu sein in diesem Sinn. Danke, Herr, wir sind alle gesegnet, wir sind alle geschenkt heute Morgen. Vers 8, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Es ist gut, als Single zu leben. Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Also es ist auch gut zu heiraten. Es ist nicht heiliger, das eine als das andere. Also, ihr Singles, nutzt die Zeit, genießt euer Single-Dasein. Dient dem Herrn mit allem, was ihr seid und mit allem, was ihr habt. Nutzt diese Zeit wirklich, um den Herrn besser kennenzulernen und um ihn zu dienen, ist ein Segen. Und ihr Verheirateten, genießt eure Ehe, genießt euren Partner. Auch diese sexuelle Gemeinschaft. Es ist rein, es ist heilig, es ist gut, es ist wichtig für eure Beziehung. Sprüche 5,18, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, sagt der Herr. Also dient und verwöhnt einander, auch in diesem Bereich eures Lebens. Ich möchte euch Ehepaaren eine besondere Hausaufgabe geben, heute Morgen. Ich möchte, dass ihr euch gemeinsam hinsetzt und ein offenes Gespräch führt. Einfach austauscht. Bin ich zufrieden mit unserem Sexualleben? Bin ich befriedigt in dem Bereich? Was würde es besser machen? Und welche Wünsche hast du in diesem Bereich? Hat wahrscheinlich noch nie von einem Pastor so eine Hausaufgabe bekommen. Aber offene Kommunikation ist wichtig. Und es wird euch helfen, einander besser zu dienen. Und es ist nicht peinlich. Verabschiedet euch von diesem Denken. Es ist nicht peinlich. Es ist heilig, es ist gut, es ist wichtig in der Ehe. Das ist, was Gott uns dazu sagt. Also, wenn ich nächste Woche frage, wer die Hausaufgabe gemacht hat, will ich, dass alle Ehepaare aufzeigen können. Vielleicht mit einem Lächeln im Gesicht und sagen, ja. Es ist wichtig. Es ist nicht peinlich, schämt euch nicht. Gott hat euch Einheit geschenkt. Ihr seid ein Fleisch. Dient einander. Ganze Person, und da gehört auch dieser sexuelle Bereich dazu. Also, wir haben lang genug über das Thema gesprochen. Studieren die Bibel Vers für Vers, also bleibt uns nichts anderes übrig. Aber lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du so offen zu uns sprichst. Herr, gerade über diese Bereiche, die uns manchmal peinlich sind, und gerade die Bereiche, wo wir wahrscheinlich keinen Predigtext aussuchen würden, wenn wir die Wahl hätten. Aber Gott, ich danke dir, dass du gerade in diesen sensiblen Bereichen unseres Lebens so offen zu uns sprichst. Weil Gott, du kennst uns und du weißt, was wichtig ist für uns als Menschen, um erfüllt zu sein. Du weißt, was wichtig ist für unsere Ehen, um wirklich erfolgreich zu sein und eine effektive Waffe zu sein in deiner Hand. Effektiv als Ehepaar und erfüllt und gemeinsam im Dienst und vorangehen für dich, Herr. Ich bitte dich, dass diese physischen Dinge uns nicht zurückhalten, Herr, uns schwächen, dir nachzufolgen und dir zu dienen, Herr. Ich bitte dich für alle Ehepaare in unserer Gemeinde, dass du ihnen Weisheit schenkst im Umgang miteinander. Und wirklich dieses Herz zu dienen, Herr, anderen höher zu achten als sich selbst. Und Vater, ich bete für alle Singles in unserer Gemeinde. Hilf uns, Herr, wirklich uns reinzuhalten. Es gibt so viele Versuchungen da draußen. Hilf uns, Herr, nicht unsere Gedanken zu versauen, Herr, uns nicht Versuchungen auszuliefern, nicht zu sündigen, Gott, sondern hilf uns, uns rein zu bewahren für dich. Und Vater, gib uns eine Vision. Hilf uns, Vater, dass wir diese Zeit wirklich nutzen für dich, dass wir es nicht verschwenden, sondern dass wir aktiv sind. Und Herr, dass wir alle, in welchem Stand wir immer sind, Gott, dass wir keine Reue haben müssen und dass wir nichts zurückhalten. Und dass wir eines Tages zurückschauen können am Ende unseres Lebens und sagen, ja, ich habe mein Leben voll gelebt. Für dich, Gott. Und es war fruchtbar, es war effektiv und es war gut. Ich war ein guter und ein treuer Knecht. Herr, das ist das, was wir uns wünschen, dass wir es eines Tages hören von dir. Du guter und treuer Knecht, geh ein in mein Reich. Stärk uns, Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist, um unser christliches Leben leben zu können. Und Vater, bewahr uns vor falschem Denken. Hilf uns, Herr, wirklich biblisches Denken zu haben, dass wir unser ganzes Leben als Gesamtheit dir untergeordnet sehen. Und Herr, dass wir als Christen leben in jedem Bereich unseres Lebens. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch wenn wir in den Beruf gehen, in unser Studium, in die Schule, in den Alltag hinein, dass es genauso heilig ist und genauso Gottesdienst ist für dich. Befreie uns, Herr, von diesem falschen Denken, Herr, was so verbreitet ist in unserer Kultur, auch in unserer christlichen Kultur. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Und dafür danken wir dir und dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen.